Hippopod, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand.
Moin an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zu Hippopod. Mein Name ist Janis Bergmann und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Etwa 30 Kilometer nordöstlich von Berlin, mitten auf dem Barnim, liegt die Stadt Eberswalde. Die Ursprünge der Kreisstadt liegen im Mittelalter, verbunden mit dem deutschen Landesausbau in der Mark Brandenburg. In der Folge entwickelte sie sich zu einem wichtigen märkischen Handels- und Verkehrsknotenpunkt und einem Industriezentrum. Ihr Beiname Waldstadt deutet aber gleichzeitig auch auf ihren Charakter als Erholungsort und die umgebende landschaftliche Schönheit hin. An ihrer Stadtgeschichte lassen sich häufig die großen weltpolitischen Ereignisse im Kleinen nachverfolgen. Wer Stadt- oder Lokalgeschichte erforschen möchte, der kommt an den kommunalen Archiven nicht vorbei, denn dort liegen in der Regel die entscheidenden Quellen. Teilweise unterschätzt, verbergen sich in den kleineren Stadt- und Kreisarchiven oftmals noch große, ungehobene Schätze. Sie stehen am Schnittpunkt zwischen lokaler Schriftgutüberlieferung und historischer Forschung und sind oftmals der erste Ansprechpartner für Fragen zur lokalen Vergangenheit. Um sowohl einen kleinen Durchgang durch die Stadtgeschichte Eberswaldes zu machen, als auch die dafür so wichtige Arbeit in einem Kommunalarchiv näher zu beleuchten, habe ich mir heute gleich zwei Gäste aus Eberswalde aus dem Kreisarchiv Barnim eingeladen. Zuerst begrüße ich Brigitta Heine. Sie ist Archivarin und leitet das Kreisarchiv Barnim. Sie hat diverse Beiträge zur Eberswalder Stadtgeschichte sowie zur Geschichte des Kreises Barnim und zu archivfachlichen Themen publiziert. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist unter anderem das jüdische Leben in Eberswalde. Herzlich willkommen, Frau Heine.
Danke.
Außerdem begrüße ich Lukas Lebrenz, der ebenfalls im Kreisarchiv Barnim arbeitet. Er hat zuvor Geschichte, Politik und Verwaltung an der Universität Potsdam studiert und promoviert dort aktuell mit einer Studie zur Entwicklung der Daseinsvorsorge und Leistungsverwaltung am Beispiel der brandenburgischen Städte Eberswalde, Bad Freienwalde und Oranienburg zwischen 1850 und 1914. Hallo Lukas.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Freut mich, dass Sie beide den Weg auf sich genommen haben. Beginnen wir mit der Stadtgeschichte. Da wir leider keinen Archäologen hier haben, müssen wir die Ur- und Frühgeschichte der Region etwas sträflich vernachlässigen, auch wenn ja mit dem Goldschatz von Eberswalde einer der bedeutendste bronzezeitliche Fund in Deutschland dort verortet ist. Ich würde vorschlagen, wir wenden uns direkt dem Moment zu, in dem Eberswalde das erste Mal ins Licht der Geschichte quasi tritt. Und bei den Städten in der Mark Brandenburg geht es dabei ja oftmals um die erste urkundliche Erwähnung im Mittelalter. Wie war das also bei Eberswalde und in welchem historischen Kontext geschah das?
Also es gibt keine Gründungsurkunde direkt für die Stadt Eberswalde. Ältere Chroniken sagen im Grunde genommen oder schreiben, dass die Stadt 1254 gegründet worden sei. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aber aus dem Jahre 1276. Da geht es auch nicht direkt um die Stadt Eberswalde, sondern Eberswalde war Beurkundungsort. Und darauf kann man eigentlich schließen, dass Eberswalde schon eine gut ausgebaute Stadt war, wenn sie die Möglichkeit hatte, die Adligen, die dort in der Urkunde alle erwähnt sind, eben halt auch zu beherbergen und zu beköstigen.
Genau, und in dem Zusammenhang wird eben die Burg Eberswalde erwähnt. Das muss man sich vorstellen, war ja wie der Ausgangsort dieser Besiedlung und das Ganze spielt zusammen mit dem Landesausbau der askanischen Markgrafen in Brandenburg. Denn die greifen im Prinzip, nachdem sie das Berliner Gebiet mehr oder weniger unter ihre Kontrolle gebracht haben, weiter nach Norden aus und errichten entlang der Fino, heute noch ein kleiner Fluss, der dann später kanalisiert wurde, mehrere Burgen und an diesen Burgen entstehen noch immer Dörfer. Und da haben wir das, dass immer auf der Nord- und Südseite der Fino eben Siedlungen entstehen. Und einer dieser Eckpunkte dieser militärischen Eroberung oder dieser Expansion ist dann eben auch Eberswalde mit seiner Burg. Die reiht sich lang an so einer Perlenkette und das muss im Prinzip der Brückenkopf gewesen sein für die Askanier, um dann eben weiter auf den Barnim und dann später bis auch über die Oder hinweg zu greifen. Und da ist Eberswalde eben ein schönes Beispiel, wie Landespolitik an so einer lokalen Stelle gefasst werden kann.
Und nachdem sich sozusagen die erste Siedlung dort etabliert hatte, die erste Stadt, wie sah dann in der Folgezeit die Entwicklung dieser mittelalterlichen Stadt aus? Und welche typischen Aspekte für mittelalterliche Städte lassen sich dort wiederfinden? Gab es irgendwie im Vergleich zu anderen märkischen Städten große Unterschiede, typische Gemeinsamkeiten? Wie stellt sich Eberswalde da dar?
Also Eberswalde ist eigentlich so eine typische märkische Stadt, kann man sagen. Also wenn man den Grundriss, den mittelalterlichen Grundriss der Stadt sieht, könnte man sich auch denken, man ist in Templin oder man ist in Bernau. Die sehen alle ähnlich aus. Es gibt einen ovalen Grundriss mit regelmäßig rechteckig geführten Straßen. Also da unterscheidet sie sich in keiner Weise von vielen anderen märkischen Städten. Ja, was vielleicht ein bisschen anders war, dass sie im 14. Jahrhundert einige Privilegien erhalten hat. Eins der wichtigen war bestimmt, dass sie Stapelrecht hatte. Also, dass man in Eberswalde seine Waren feilboten musste. Und dadurch hat sich Eberswalde oder konnte sich Eberswalde eben halt auch vielleicht ganz anders entwickeln als Nachbarstädte.
Genau, und dieser wirtschaftliche Aufschwung zeigt sich eben auch in der Stadtverwaltung. Denn wir haben in Eberswalde das Beispiel, dass die sogenannten vier Gewerke, also die Mitglieder der Gewandschneider, Schuster, Bäcker und Knochenhauer, also Fleischergilde, einen großen politischen Einfluss gewinnen. Die agieren im Prinzip wie eine eigene Versammlung, nochmal zusätzlich zur restlichen Bürgerschaft, wenn über politische Sachen abgestimmt wird, und können somit eben einen großen Einfluss auf die Stadtpolitik nehmen. Und dann sehen wir in Eberswalde eben auch, weil das eine sogenannte Immediatstadt ist, also sie direkt dem Landesheer und keinem adligen Stadtherrn unterstellt ist, dass auch natürlich ja gewisse äußere Erkennungszeichen errichtet werden. Also zum Beispiel eine ganz beeindruckende Stadtmauer, die heute leider nur noch in kleinen Teilen vorhanden ist. Und wir haben auch eine sehr beeindruckende große Backsteinkirche, die Maria-Magdalenen-Kirche, die schon wirklich von weit sichtbaren Ausdruck dieses wirtschaftlichen Wohlstands ist und eben auch zeigt, dass die Stadt einen ganz wehrhaften Charakter hat. Ein kleiner Einschnitt war dann natürlich der Stadtbrand von 1499, dem ja nahezu die gesamte Stadt eigentlich zum Opfer gefallen sein soll. Es hat wohl nur das Rathaus, zwei steinerne Häuser, die dem brandenburgischen Kurfürsten und die gerade erwähnte große Kirche standgehalten. Ansonsten soll die ganze Stadt abgebrannt und im gleichen Jahr ist auch noch die Pest ausgebrochen. Also das war schon sehr einschneidend für die Entwicklung des ganzen Gebietes.
Ja, das ist natürlich, also mittelalterliche Stadtbrände findet man ja gefühlt überall und es sind immer irgendwie große Einschnitte. Aber wenn dann wirklich nur vier Häuser stehen bleiben und verbunden mit einer Seuche, ist das natürlich ein dramatischer Rückschritt in der Entwicklung einer aufblühenden Stadt. Wir sind jetzt schon am Ende des Mittelalters und zum Beginn der frühen Neuzeit angekommen. Wir gehen hier mit Riesenschritten durch die Geschichte. Kann natürlich nur ein kleiner Einblick heute sein. Aber wenn wir jetzt den Beginn der frühen Neuzeit anschauen, also neben dem Stadtbrand von 1499, den wir gerade schon kurz angesprochen haben, gab es ja dann so den ersten wirtschaftlichen Aufschwung nach Erholung wieder. Man kann in dem Rahmen vielleicht noch nicht von Industrie sprechen, aber doch in einer Vorstufe davon. Wie sah sozusagen da die Entwicklung aus?
Also es war wirklich so, nach diesem verheerenden Stadtbrand, der insgesamt 505 Opfer gekostet hat, also Menschenleben, und man sich vorstellen kann, bei so einer kleinen Stadt wie Eberswalde, dass da wirklich die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr lebte danach, war es äußerst schwierig. Aber auch mithilfe des Landesfürsten gelang relativ gut ein Wiederaufbau. Wie Sie sagten, die ersten Industrien oder vorindustriellen Manufakturen entstanden, viele Mühlen entstanden, Papiermühlen, Lohmühlen, und die ersten Eisenhammer und Kupferhammer entstanden, die ja in der späteren Geschichte gerade die eisenverarbeitende Industrie noch eine große Rolle in Eberswalde spielen wird. Ja, gleichzeitig, was wahrscheinlich ganz wichtig war, entstand der erste Finow-Kanal.
Genau, das war nämlich ein Herzensprojekt des brandenburgischen Kurfürsten Joachim Friedrich und es stellt im Prinzip die erste schiffbare Verbindung zwischen Havel und Oder dar und ist damit eine ganz wichtige Infrastrukturmaßnahme, um Berlin besser an den Ostseehandel anzubinden. Also man konnte jetzt von Berlin die Havel entlang in Spandau vorbei über den Finow-Kanal bis zur Oder bei Oderberg gelangen und von da aus dann die Oder weiter entlang bis Stettin in die Ostsee. Dadurch profitierte natürlich der Handel extrem. Und gleichzeitig war die Finow auch nun, ja, hatte ein stärkeres Gefälle, stärkere Wasserkraft und dadurch konnten auch diese Mühlen effektiver angetrieben werden, diese Mühlen und Eisenhämmer, denen ein guter Aufschwung prophezeit wurde in den nächsten Jahren.
Ja, diesen Drang der märkischen Kurfürsten zur Ostsee oder zum Ostseehandel sieht man ja in vielen anderen Projekten auch, der Griff nach Pommern und so weiter und so fort. Also hier sozusagen die kleine Infrastrukturmaßnahmen, wo man das auch erkennen kann. Eberswalde wuchs also wieder, machte sich zu einer Handels- und Industriestadt auf. Und dann rollte quasi ein weiteres Mal die Geschichte über die Stadt hinweg in Form des Dreißigjährigen Krieges, der natürlich auch die Mark Brandenburg extrem verheerte. Wie sahen denn die Kriegsfolgen in der Stadt aus oder in der Region drumherum? Und wie beeinflusste das die weitere Stadtentwicklung bis zum Beginn der Moderne?
Also es war schon dramatisch. Also die Stadt, die vor dem Dreißigjährigen Krieg ungefähr 1200 Einwohner hatte, hatte danach 110. Und natürlich war das in Eberswalde genauso wie im fast ganzen nordöstlichen Brandenburg, dass die Truppen durchgezogen sind, sowohl katholische als auch evangelische. Sie mussten im Grunde genommen beköstigt werden. Sie mussten ja einquartiert werden und das war natürlich für die Bevölkerung eine Riesenlast. Darüber hinaus natürlich ging das auch nicht alles friedlich ab, sodass die Stadt ziemlich darunter gelitten hat. Die Kupfer- und Eisenhammer waren danach zerstört, viele Gebäude waren zerstört und natürlich die Einwohnerzahl war recht dezimiert worden.
Ja, und dann haben wir eigentlich wieder, was wir jetzt schon in den letzten Minuten festgestellt haben, dass die Stadt erneut wieder aufgebaut wird. Und hier hatte sie auch wieder Glück, dass eben viel landesherrliche Hilfe zur Verfügung stand. Denn zum Beispiel die brandenburgischen Kurfürsten haben sich natürlich stark bemüht, diese verfallene Industrie wieder aufzubauen und haben auch verschiedene Einwanderergruppen ins Land und auch in die Stadt geholt. Zum Beispiel Calvinisten oder Schweizer Protestanten oder auch ein bisschen später, denn im Laufe des 18. Jahrhunderts auch Ruhler Messerschmiede. Und da kommen wir wieder auf Eberswalde als Industriestandort, was eben so langsam wieder anfängt. Und ganz belebend war für diese Zeit auch, dass Friedrich der Große einen neuen Ansatz gestartet hat, den im Dreißigjährigen Krieg völlig verfallenen Finow-Kanal neu wieder in Betrieb zu nehmen. Also es wurde dann der zweite Finow-Kanal in den 1740er Jahren errichtet und dadurch konnte nun eben wieder langsam dieser wirtschaftliche Aufschwung von Neuem beginnen.
Also man sieht wirklich wieder die enge Verzahnung von einfach Infrastruktur, wirtschaftlichem Aufschwung und im Grunde Landesausbau, der politisch gewollt ist auch. Jetzt wollen wir mal einen Moment innehalten quasi und abseits der großen historischen Ereignisse einen Blick auf die inneren Verhältnisse der Stadt werfen, also die Verfassung und die Verwaltung der Stadt. Denn hier gab es im Laufe des 19. Jahrhunderts, wo wir uns ungefähr befinden, auch bedeutsame Veränderungen und Reformen. Was hat denn diese ausgelöst und wie wirken sie sich aus?
Ja, da ist Eberswalde auch wieder ein typisches Beispiel, denn Preußen verliert ja zu Beginn des 19. Jahrhunderts den vierten Koalitionskrieg gegen den französischen Kaiser Napoleon Bonaparte 1806-1807 und das endet ja in einer nahezu katastrophalen Niederlage. Ein Großteil des Landes wird von französischen Truppen besetzt, muss Abgaben leisten, die Bevölkerung wird mit Einquartierungen belegt. Ein Großteil des staatlichen Aufbaus bricht soweit zusammen. Vieles muss im Lokalen irgendwie organisiert werden. Und das war natürlich ein ganz einschneidendes Erlebnis. Und im Zuge des Ganzen oder der Erfahrungen, die man da gemacht hat, setzt sich in Preußen ja, wir kennen das alle unter dem Begriff der preußischen Reform, so eine kleine Expertengruppe durch, die den Staat nun reformieren möchte. Und ein wichtiger Teil dazu ist natürlich auch die Einführung der städtischen Selbstverwaltung 1808-1809 durch den Freiherrn vom Stein. Und das findet sich natürlich auch in Eberswalde wieder, dass nun, nachdem die Franzosen abgezogen sind und die Stadt wieder dem preußischen König mehr oder weniger untersteht, dass nun eben Wahlen organisiert werden. Zum ersten Mal mehr oder weniger freie Wahlen. Die Bürgerschaft, die noch sehr eingeschränkt ist, muss man dazu sagen, wer überhaupt wählen darf, wählt nun eine Stadtverordnetenversammlung, ein Institut, das wir ja bis heute kennen. Und diese Stadtverordnetenversammlung soll nun eben den Großteil der städtischen Angelegenheiten selber regeln. Zuvor war das im Zeitalter des Absolutismus groß durch staatliche Amtsträger bestimmt und nun soll eben die Bürgerschaft sich selber um alles kümmern. Und als ausführendes Organ bestimmt die Stadtverordnetenversammlung den Magistrat, also ein mehrköpfiges Gremium mit dem Bürgermeister an der Spitze, die nun eben die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung ausführen sollen. Also man kann sich das mehr oder weniger so wie heute vorstellen, die Stadtverordnetenversammlung bestimmt die Richtlinien und bestimmt dem Geld zu und der Magistrat führt dann aus und nimmt die Projekte in die Hand. Und diese Voraussetzungen, die Anfang des 19. Jahrhunderts geschaffen werden, das bildet im Prinzip die Grundlage, dass dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wenn wir die großen Industrialisierungsschub in Eberswalde haben, die Stadt wächst immer weiter, es siedeln sich wieder ganz viele Industrien an, Arbeiterschaft und diese ganzen typischen Probleme des 19. Jahrhunderts, Wohnungsmangel, Versorgungsschwierigkeiten, da kann nun eben der Magistrat durch seine Selbstverwaltungskompetenz ansetzen. Und Das wird mit dem Schlagwort einer städtischen Leistungsverwaltung eben beschrieben, dass sich der Magistrat nun um die Probleme seiner Einwohner kümmert. Also dass zum Beispiel angefangen wird, eine vernünftige Wasserversorgung in der Stadt zu etablieren. Und wenn man eine Wasserversorgung hat, braucht man auch eine Abwasserversorgung, die ganz wichtig ist, um eben ein hygienisches Zusammenleben zu gewährleisten. Und denn die ganze Industrie will natürlich auch mit Energien versorgt werden. Das heißt, es entsteht in Eberswalde relativ früh ein Gaswerk 1863 und zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch ein Elektrizitätswerk, um eben dieses wirtschaftlich aufblühende Finotal mit Strom zu versorgen. Dann entsteht dann noch ein zweites großes Kraftwerk als Überlandzentrale, das Kraftwerk in Hegermühle. Und so wird von Eberswalde nahezu der gesamte Norden der Provinz Brandenburg mit Strom versorgt. Und da macht sich eben die Stadt auf mit Riesenschritten in diese Industrialisierung. Der Eisenbahnanschluss ist da auch ganz wichtig. Und so ist eben auch der Magistrat gefordert, für seine Bürger da zu sein. Und das kann er auch, weil er eben die gesetzlichen Grundlagen dafür hat.
Also quasi von Napoleon zur lokalen Wasserversorgung. Ja, ich finde es faszinierend, wie wieder die großen Ereignisse sich auswirken im Kleinen und das Lokalgeschehen dann beeinflussen, auch langfristig und im Grunde bis heute. Nach dem Aufstieg zur Industriestadt fehlt jetzt quasi noch die Geschichte im kurzen 20. Jahrhundert, wie man so schön sagt. Also Erste Weltkrieg, Zeit des Nationalsozialismus und dann später Eberswalde in der DDR. Allein darüber könnte man einen eigenen Podcast aufnehmen. Das ist sehr umfangreich, aber wie erwähnt, geht in diesem Rahmen leider nur ein kurzer Überblick. Also wie entwickelte sich die Stadt da in jüngster Vergangenheit und wie wurde sie im Grunde zu der brandenburgischen Kreisstadt, die wir heute kennen?
Ja, es geht im Prinzip weiter, dass die Industrieanlagen immer weiter ausgebaut werden, nicht nur in der Kernstadt Eberswalde, sondern eben auch in der Umgebung. Das ist was ganz Besonderes. Wir haben ja seit der frühen Neuzeit mehrere kleine Industriezentren in der Umgebung von Eberswalde und die wachsen nun immer stärker. Da werden auch Arbeitersiedlungen angelegt und dadurch, durch dieses Wachsen dieser verschiedenen Siedlungskerne, entsteht eine zusammenhängende, heute sagen wir Bandstadt. Die werden dann erst zusammengeschlossen zur Stadt Fino und die wird dann zu DDR-Zeiten nach Eberswalde eingemeindet. Also durch die Industrie wächst das ganze Gebiet immer mehr und urbanisiert sich immer stärker. Und das läuft eben bis 1945 auf Hochtouren. Natürlich auch mit den ganzen Schattenseiten, die der Nationalsozialismus da mit dazu bringt. Also während des Krieges werden in diesen ganzen Betrieben Zwangsarbeiter eingesetzt. Gleichzeitig findet die Judenverfolgung statt. Da haben wir viele Einzelbeispiele oder Einzelschicksale, die in den letzten Jahren dazu erforscht wurden, was in Eberswalde eben auch wie im ganzen deutschen Gebiet vonstatten gegangen ist. Und dann kommt wieder ein Einschnitt. Und zwar zum Kriegsende wird die Stadt durch einen Luftangriff sehr stark zerstört. Und dann wird eben zu DDR-Zeiten mit dem mehr oder weniger Wiederaufbau angefangen, wobei auch hier aber viele Brachflächen in der Stadt liegen geblieben sind.
Na, vielleicht kann man auch noch dazu sagen, also Eberswalde war ja wirklich geprägt, so wie Lukas das schon gesagt hat, durch vor allen Dingen eisenverarbeitende Industrie. Wir hatten große Werke, wir hatten die Adeltwerke, also Kranbau. Wir hatten das Walzwerk, ziemlich viel große Betriebe, die dann, wie Lukas schon sagte, natürlich sehr in der Rüstungsindustrie eingespannt waren. Die Betriebe selber, also die ganzen Firmen, wurden nicht zerstört. Zerstört wurde die Innenstadt, weniger die Betriebe. Die gingen aber nachher, viele Einrichtungen der Betriebe, als Reparationsleistung dann an die Sowjetunion. Und zu DDR-Zeiten begann dann wirklich ein planmäßiger Aufbau wieder der Industrien in Eberswalde, sodass Eberswalde einer der größten Industriestandorte in Brandenburg waren. Man nannte ihn ja früher, sag ich mal, vor dem Nationalsozialismus, also nicht nur Rotes Finutal, weil schon viele Arbeiter dort waren, viele Rot-SPD gewählt haben, sondern es war auch immer das Märkische Wuppertal. Damit wollte man ausdrücken, dass die Eisenindustrie eben wirklich oder die metallverarbeitende Industrie einen riesengroßen Stellenwert einnahm. Genau. Mit der Gründung der DDR änderte sich ja dann das Staatswesen extrem und damit eben halt auch der Aufbau der sozusagen kommunalen Verwaltung, die ja keine Selbstverwaltungsorgane denn nachher mal waren, sondern die ja alle staatliche Einrichtungen waren. Es wurden neue Landkreise gebildet und aus dem ehemaligen Kreis Oberbarnim und Niederbarnim entstanden dann die Kreise Eberswalde und Bernau, aber auch Freienwalde. Und Eberswalde wurde, nachdem es viele Jahre kreisfrei war, dann 1952 zur Kreisstadt des Kreises Eberswalde. Eberswalde blieb dann bis zur politischen Wende Kreisstaat und darüber hinaus. Und erst mit der Kreisneubildung, also 1993, wurden ja dann in Brandenburg die zu DDR-Zeiten bestehenden Kreise wieder aufgelöst und neue Kreise gebildet. Der Kreis Eberswalde und der Kreis Bernau wurden zum Landkreis Barnim zusammengefasst und Eberswalde wurde die Kreisstadt. Und seitdem ist sie praktisch sozusagen das Verwaltungszentrum des Landkreises Barnim mit einem großen Verwaltungsgebäude mitten in der Stadt.
Aber auch vielen anderen Einrichtungen, die eben nach der Wende wieder Fuß fassen könnten, so kann man das schön sagen. Beispielsweise haben wir auch eine moderne Hochschule für nachhaltige Entwicklung und die führt im Prinzip die Tradition der alten preußischen Forstakademie weiter, die im 19. Jahrhundert in Eberswalde angesiedelt wurde, ursprünglich zur Försterausbildung, hat sich dann ja bis in die frühe DDR-Zeit immer weiter qualifiziert, war führend auf ihrem Gebiet, wurde dann mehr oder weniger abgewickelt und jetzt nach der Wende haben wir Eberswalde eben auch wieder als Hochschulstandort, der sich eben ganz den modernen Herausforderungen für Erneuerbarkeit und ja, natürliche Ressourcenverbrauch etabliert hat.
Und natürlich kommt auch der Name Waldstadt Eberswalde, hat eben halt viel mit dieser forstlichen Tradition zu tun. Also mit dieser forstlichen Tradition, aber eben halt auch, dass Eberswalde im 19. Jahrhundert auch als Erholungsstandort für die Berliner, vor allen Dingen für die Berliner, wohl auch sehr attraktiv war.
Genau, und das kommt heute auch wieder.
Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, für viele Berliner heutzutage auch im Sommer ein schönes Ausflugsziel. Das erklärt den Namen Waldstadt, aber worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich der Name Eberswalde selbst. Wo kommt denn dieser Name eigentlich her?
Ja, das weiß man nicht so genau. Die einfachste Erklärung wäre natürlich, dass Eber, also männliche Wildschweine, in den Wäldern um Eberswalde im Mittelalter streiften. Letztendlich ist es ganz spannend zu sehen, wie sich dieser Name aber im Stadtwappen niederschlägt. Denn das Eberswalder Stadtwappen ist im Laufe der Jahrhunderte nur wenig verändert worden. Wir haben in der Mitte einen großen Baum, heute ist es eine Eiche. Und rechts und links davon haben wir männliche Wildschweine, die durch ihre Hauer, also durch die großen Zähne erkennbar sind, die ja entweder daneben stehen oder hochspringen. Aber es sind immer wilde Schweine um einen Baum im Stadtwappen, also ein Eberwald.
Also es gibt wirklich keine genaue Erklärung dazu. Viele sagen eben halt auch diese Doppelsiedlung, aus der Eberswalde mal bestanden haben, also die an der Fino waren, das war Ebersbach und Jakobsdorf. Und Ebersbach lässt darauf schließen, dass es auf einen sozusagen Familiennamen oder Personennamen hindeutet und dass sich dieses Walde, Eberswalde, also dass es weniger was mit Wildschwein zu tun hat, sondern eher mit der Person. Aber es gibt meiner Meinung nach keine wissenschaftlich fundierte Erklärung.
Man ist sich ja auch bei Berlin teilweise noch uneinig. Also dann war ja lange Zeit auch noch irgendwie Eberswalde Neustadt.
Neustadt Eberswalde hieß wirklich bis 1870 Neustadt oder Eberswalde Neustadt. So wie viele märkische Städte, die sich dann über ihr Territorium, über ihr eigentliches Stadtterritorium ausgebildet haben bzw. gewachsen sind, hatten viele den Zusatz Neustadt.
Und dann wurde es aber für die gesamte Stadt benutzt quasi.
Der wurde dann für die gesamte Stadt. Manchmal heißt sie in den Quellen nur Neustadt, manchmal heißt sie Eberswalde Neustadt. Und das war dann bis 1870, als Fino dazugekommen ist. 100 Jahre später hieß sie dann Eberswalde Fino und erst seit 93 heißt sie wieder Eberswalde.
Noch eine letzte Frage zur Stadtgeschichte. Also wenn wir uns jetzt quasi auf eine Art Metaebene begeben, nämlich die Geschichte der Stadtgeschichte. Also wie sah die Forschung zur Geschichte von Eberswalde aus? Welche Bemühungen gab es da im Laufe der Zeit, die Vergangenheit zu bewahren und eben zu erforschen? Und gibt es da vielleicht irgendwie besondere Protagonisten oder Leuchtfiguren, die ganz besonders wichtig sind für die Stadtgeschichtsschreibung? Gab es im Laufe der Zeit dann auch vielleicht verschiedene Interessenschwerpunkte? Also hatten gewisse Perioden besonders Hochkonjunktur zu gewissen Zeiten?
Ja, es gibt natürlich einige Protagonisten, die sich mit der Stadtgeschichte beschäftigt haben. Eine der ersten, der sich wirklich, glaube ich, ein bisschen umfangreicher damit beschäftigt hat, muss Karl Ludwig Philipp Schadow gewesen sein. Da gibt es eine handschriftliche Chronik im Brandenburgischen Landeshauptarchiv. Diese Chronik ist aus dem Jahre 1770. Er stützt sich selber auf zwei sozusagen Beschreibungen der Stadt Eberswalde, die schon davor existierten. Einmal von dem Kämmerer Peter Arndt, auch aus dem 18. Jahrhundert und nochmal 100 Jahre früher von einem Herrn Wegener, der da schon mal die Stadtgeschichte beschrieben haben soll. Vieles, was danach gekommen ist, ist sozusagen, bedient sich bei Schadow. sagen wir mal so. Also es gibt dann im 18. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert diverse Stadtchroniken, wenn wir sie so nennen wollen, von Behling, von Fischbach, von Kunger. Aber ich denke, viele gehen auf die schadowschen Sachen zurück. Ganz groß im 20. Jahrhundert ist einer der Protagonisten bei uns in Eberswalde und im ganzen Oberbarnim Rudolf Schmidt. Rudolf Schmidt wäre jetzt 150 Jahre alt, er ist 1875 geboren und war natürlich in erster Linie Stadthistoriker. Er war Mitbegründer des Vereins für Heimatkunde. Er hat das Archiv der Stadt Eberswalde gepflegt oder aufgebaut. Er hat das Museum aufgebaut. Er war nachher Kreishistoriker im Kreis Oberbarnim bis zu seinem Tod 1943 und hat eine riesengroße Sammlung zur Stadt- und Kreisgeschichte zusammengetragen. Und natürlich hat Rudolf Schmidt dann in den 30er Jahren und Anfang der 40er Jahren seine zweibändige Stadtgeschichte veröffentlicht. Und die war viele, viele Jahre, war sie im Grunde genommen das Standardwerk für die Eberswalder Stadtgeschichte. Sag ich mal, was uns als Archivare oder als Forschende manchmal nicht so gut gefallen hat, dass Rudolf Schmidt ein Kind seiner Zeit war und Quellenkunde nicht unbedingt, so wie man sie heute vielleicht versteht, oder Quellenangaben zu seinen Lieblingstätigkeiten gehörten. Ne? Aber nichtdestotrotz ist das, was er geleistet hat für Eberswalde und für den Barnim, nicht hoch genug einzuschätzen. Wir verwalten heute den Nachlass von Rudolf Schmidt, einen großen Teil seiner regionalgeschichtlichen Bibliothek. Er hatte eine der größten im Land Brandenburg überhaupt, ist in den 70er Jahren an die damalige Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek nach Potsdam gegangen, der heutigen Stadt- und Landesbibliothek, und bildet dort den Grundstück für die Brandenburgiker-Sammlung.
Ja, und dann zu DDR-Zeiten natürlich hat sich das Ganze ein bisschen gewandelt. Berend Schmidt, der war sehr, sehr breit aufgestellt und hat unter anderem auch sippenkundliche Forschung, so nennt er das. Also er hat ganz viele Verwandtschaftsverhältnisse einfach zurückdekliniert, wer mit wem verwandt war, geheiratet hat, was die Kinder denn gemacht haben. Da hat er wirklich umfangreiche Forschungen betrieben. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs änderte sich das dann natürlich ein bisschen. Da stand vor allem der revolutionäre Kampf der Arbeiterbewegung im Roten Finotal im Fokus. Da haben wir viele Veröffentlichungen zu oder Forschungen, die dazu erarbeitet wurden. Da kann man heute auch im Kreisarchiv noch einen ganz spannenden Einblick in die damalige, in den Zeitgeist einfach gewinnen. Und das war eben 40 Jahre lang sehr prägend. Und nach 1990 kam das Ganze wieder auf eine bisschen breitere Basis. In Eberswalde ist auch viel durch gesellschaftliches Engagement da entstanden. Und direkt wurde zum Beispiel der Verein für Heimatkunde wieder neu begründet. Also Schmidt hatte den ja angestoßen, dann ist er eingegangen nach seinem Tod. Und nach 1990 haben sich wieder viele regionalgeschichtlich interessierte Personen, unter anderem auch Forstprofessoren, die in Eberswalde dann schon wieder ansässig waren, da zusammengeschlossen. Und Frau Heine, unsere Leiterin, gehörte auch zu den Gründungsmitgliedern und dazu können Sie bestimmt einiges erzählen aus der Zeit.
Ja, also diese Neugründung des Heimatvereins war schon eine spannende Sache, weil sich viele Leute wieder zusammengetroffen haben, um die Heimatgeschichte oder, sage ich mal, die Regionalgeschichte zu erforschen, aber eben halt auch der breiten Öffentlichkeit näher zu bringen. Relativ schnell wurde das Eberswalder Jahrbuch ins Leben gerufen und dieses Jahrbuch, das es, glaube ich, jetzt wirklich seit Anfang der 90er Jahre gibt, ist ein jährlich erscheinendes Sammelwerk mit unterschiedlichen Aufsätzen zur Stadtgeschichte, aber auch darüber hinaus zur Kreisgeschichte. Meist ziemlich gut recherchiert, das muss man wirklich sagen. Es gibt einen guten Überblick, was ist in der Vergangenheit in Eberswalde passiert. Viele Themen wurden neu bearbeitet, wurden nochmal auf den neuesten Stand gebracht. Und ja, wir hoffen einfach, dass das noch viele Jahre so weitergeht mit dem Eberswalder Jahrbuch und dass der Verein das auch finanziell soweit stimmen kann. Und wir als Kreisarchiv selber haben dann in den 2010er Jahren uns entschieden, eine eigene Reihe herauszubringen, also die Barnimer historischen Forschungen, wo wir versuchen, die Kreisgeschichte und Aspekte auch davon und vor allen Dingen aber auch die Geschichte der Kommunen dort näher zu erforschen und entsprechende Publikationen herauszubringen. Die ist erst noch ganz klein. Wir sind erst beim vierten Band. Aber
genau, aber es ist ein schönes Mittel, um kleine, also auch wieder so lokalen Geschichten in der breiten Öffentlichkeit einfach bekannt zu machen. Und auch neue Aspekte zu erforschen. Beispielsweise, ich habe auch einen Band dazu beigesteuert, der ist aus meiner Bachelorarbeit an der Uni Potsdam entstanden und beschreibt die Franzosenzeit, also was ich vorhin erzählt habe, als Preußen von Napoleon besetzt wird. Und da habe ich anhand der Akten, die im Kreisarchiv vorhanden waren, aus der alten Stadt Eberswalde, ausgewertet und konnte damit auch eine gute Ergänzung zu dem liefern, was Schmidt schon geschrieben hat. Er hat ein paar Anekdoten mehr oder weniger und ich habe das Ganze nun auf ein viel breiteres Fundament gestellt, was in so einem einzelnen Buch natürlich auch möglich ist. Schmidt hat das als ein Kapitel seiner sehr, sehr dicken, zweibändigen Stadtgeschichte bearbeitet. Der hatte gar nicht so viel Platz und da bietet eben diese Schriftenreihe des Kreisarchivs die Möglichkeit, dass man nochmal viel intensiver in solche Themen eintauchen kann. Und heute mit den modernen Möglichkeiten, dass man eben diesen Band reich bebildert, den anschaulich macht, Tabellen und Karten hinzufügt, was natürlich für den Leser auch viel angenehmer ist als Schmidt. Er hat, ich glaube, vorne ist ein Bild und hinten ist ein Bild, aber deine zwei Bände sind auch von 1939 und 1941. Das war damals einfach noch gar nicht möglich. Und dadurch hoffen wir eben, dass wir durch diese Schriftenreihe ein stärkeres Identifikationsvermögen für die Bürger leisten, dass sie sich in ihrem Heimatkreis wiederfinden und jeder irgendwie eine kleine Geschichte aus seiner Region, aus seinem Ort, aus seinem ja, kleinen Wohnplatz wiederfindet und sich damit auch vertreten fühlt.
Gibt es denn da noch größere Lücken oder Desiderate, wo Sie sagen würden, es lohnt sich besonders, da nochmal hinzuschauen?
Das Spannende ist, die ehemalige Schriftleiterin vom Eberswalder Jahrbuch hat das mal so beschrieben: Die Stadtgeschichte Eberswalde ist anscheinend eine unfüllbare Menge, wo man immer wieder was Neues findet. Und da ist eben das Schöne, wenn man ins Archiv geht, einfach mal guckt, was man für Akten da findet. Man findet immer wieder einen neuen Ansatzpunkt, wo man weitermachen kann. Und da war dann zum Beispiel auch ein Ansatz, dass sich eine Initiative gefunden hat, um eben jüdische Einzelschicksale zu erforschen. Und da hat Frau Heine einen großen Anteil dran.
Ja, wir haben schon im Jahre 2008 ein Gedenkbuch herausgebracht für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, wo wir zusammen mit wirklich Privatpersonen, die sich der Erforschung der Schicksale praktisch gewidmet haben, viele, viele Lebensläufe zusammentragen konnten und diese praktisch veröffentlichen konnten. Viele Daten von denen, die wir damals zusammengetragen haben, die sind natürlich heute schon wieder alt oder überarbeitungswürdig und deswegen haben wir uns eben halt auch entschieden, eine Datenbank praktisch aufzusetzen, wo wir alle diese Daten zusammentragen, wo ein großer Teil schon veröffentlicht ist auf unserer Internetseite und wo man weiter forschen kann. Also diese Forschungen sind nicht fertig, so wie die meisten nicht. Das geht immer weiter. Gibt es auch eine Initiative, Jüdische Spuren, die sich intensiv damit beschäftigen, die viel, viel, viel Kontakt hat zu Überlebenden oder die Familien der Überlebenden und wo sich zurzeit ziemlich viel bewegt und viel Neues immer dazukommt, genau.
Ja, eine unfüllbare Stadtgeschichte. Ich meine, was gibt es Schöneres für einen Forscher oder Historiker, als sowas zu hören? Ja, also damit sind wir jetzt in der Gegenwart angekommen. So viel vielleicht erstmal zur Geschichte von Eberswalde. Kommen wir jetzt zum Gedächtnis der Stadt, sage ich mal, aber auch des Landkreises natürlich, also dem Kreisarchiv Barnim. Am Anfang vielleicht nochmal ganz kurz, sollten wir grundsätzlich klären, wozu gibt es das Kreisarchiv, was macht es eigentlich, wie arbeitet es und wie sah so die Entwicklung des Kreisarchivs innerhalb der Stadt aus?
Ja, also es gibt ja kaum eine Frage, die man als Archivar nicht öfters beantwortet. Was ist ein Archiv und was macht er dort vor allen Dingen die ganze Zeit? Ja, Archive, so wie wir sie verstehen als Archivare, sind eine Einrichtung, in der man Unterlagen des Archivträgers, bei uns des Landkreises, die aufgrund ihrer historischen Bedeutung, ihrer Bedeutung für die Rechtsprechung, aber eben halt auch für die Verwaltung dauernd verwahrt werden. Also ganz einfach, der Archivträger produziert in seiner Aufgabenerledigung Akten. Bisher meistens noch analog, also Papierakten. Und diese Akten sagen mal mehr, mal weniger etwas zur Geschichte des Landkreises aus, beziehungsweise kann man an den Akten mehr oder weniger die Geschichte des Landkreises nachvollziehen. Die Kreisarchive, gerade die Kreisarchive auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, haben noch, sage ich mal, eine übergreifende Aufgabe. Das hat was einfach mit der gesetzlich verfügten Zuständigkeit zu tun, die man den Kreisarchiven übertragen hat. Auf dem gesamten Gebiet der DDR wurden mit den Verwaltungsreformen in den 50er Jahren Archive eingerichtet. die zu Anfang nur das Verwaltungsschriftgut erstmal sichern sollte, das noch da ist, aber die sich dann im Laufe der Zeit zu wirklich eigentlichen Archiven ausgebildet haben, nämlich zu ermitteln, was ist historisch wertvoll, was wird aufgehoben. Der Gesetzgeber hat in den 40 Jahren DDR den Kreisarchiven immer mehr Aufgaben zugeteilt. Also sie waren nachher nicht nur verantwortlich für das Archivgut ihres Archivträgers, sondern sämtlicher Kommunen des Landkreises, der kreisangehörigen Städte, der Kreisstädte, sodass die Aufgaben immer wuchsen, wuchsen, wuchsen. Aber mal ganz ehrlich, zu DDR-Zeiten es kaum Fachpersonal gab. Und es natürlich auch die äußeren Bedingungen, sprich die Räume, die Lagerungsbedingungen in der Regel katastrophal waren. In Eberswalde war es noch ein bisschen anders. Eberswalde hatte bis in den 70er Jahren ein eigenes Stadtarchiv. Das hatte auch was mit Rudolf Schmidt zu tun. Rudolf Schmidt hatte 1942 seine gesamte Sammlung der Stadt Eberswalde vermacht. Also es gab einen Vertrag, dass die Stadt diese Unterlagen, seine Sammlung bekommt, dass seine Tochter die weiter verwalten sollte. Und dass er dafür, weiß ich, keine Miete zahlen musste und so weiter und so fort. Nach 1945, ja, änderte sich dort alles. Also die Tochter sollte nicht mehr dort arbeiten und so weiter und so fort. Aber die Sammlung war da. Die Schmidtsche Sammlung war da und vor allen Dingen das, was er gerettet hatte, sein sogenanntes historisches Archiv, also die Unterlagen der Stadt Eberswalde aus den vergangenen Jahrhunderten. Man hatte dann in Eberswalde ein eigenes Archiv, man hatte einen wissenschaftlichen Archivar, der dieses Archiv betreute. Der ging dann irgendwann in den 70er Jahren in Rente und dann dümpelte dieses Archiv so vor sich hin und es passierte nichts mehr. Dann hat sich irgendwann der Rat des Bezirkes dort eingeschaltet und hat gesagt, das geht so nicht, die Unterlagen sind viel zu wertvoll, als dass sie dort liegen konnten. Und man hat begonnen, diese ganze Schmidtsche Sammlung erstmal aufzuteilen, wie ich vorhin schon sagte. Die Bücher gingen an die Wissenschaftliche Bibliothek nach Potsdam, der Nachlass ging an das Brandenburgische Landeshauptarchiv. Und eine riesengroße Kartensammlung, die Schmidt auch zusammengetragen hatte, die sich praktisch auf die gesamte Mark Brandenburg bezog, ging auch an das Brandenburgische Landeshauptarchiv. Dann hat sich die Archivgesetzgebung geändert 1976. Die Kreisarchive sollten nun eben halt auch das Archivgut der Kreisstädte übernehmen. Und so wurde Anfang der 80er Jahre das Stadtarchiv sozusagen in das Kreisarchiv Eberswalde eingegliedert. Deswegen sind wir heute Verwahrer dieser Unterlagen und in der glücklichen Lage, die städtischen Unterlagen zu verwalten, aber eben halt auch den Nachlass von Schmidt zu verwalten. 1993 kam dann sozusagen das Kreisarchiv Bernau mit dazu, als wir ein Landkreis wurden. Die Archive blieben erstmal noch bis zum Jahre 2000 in Bernau und Eberswalde irgendwo verstreut, nicht gut untergebracht, keine guten Arbeitsbedingungen. Und wir konnten erst im Jahr 2000 praktisch ein extra für das Kreisarchiv erbautes Gebäude beziehen mit vernünftigen Lagerungsbedingungen und auch mit vernünftigen Arbeitsbedingungen und vor allen Dingen eben halt auch Bedingungen für unseren Benutzern. Und dann, wie das so manchmal im Leben spielt, leider war auch dieses Gebäude irgendwann ein bisschen klein. Das war uns dann auch gar nicht so unrecht. Wir suchten dann nach neuen Möglichkeiten, das Archiv zu erweitern und es ergab sich eine wundervolle Gelegenheit, dass wir das zentraler in der Stadt machen konnten, weil unser voriges Gebäude war doch ein bisschen abgelegen. Nun sind wir gut erreichbar. Wir haben also ein wunderbares neues Gebäude, neu für uns errichtet, modern ausgestattet mit allem, was man sich so vorstellen kann. Ich würde behaupten, eins der besten Kommunalarchive im Land Brandenburg überhaupt, eins der schönsten, und konnten nochmal unsere Fläche erweitern, unsere Arbeitsbedingungen verbessern und natürlich auch die Bedingungen für unsere Nutzer nochmal erheblich ausweiten. Heute schließen wir sozusagen Depositalverträge, sogenannte Depositalverträge, gerade mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden des Landkreises, wo wir noch versuchen, die Unterlagen, die noch in den Gemeinden sind, nun auch alle zu uns ins Kreisarchiv zu holen, um praktisch dann auch eine umfassende Überlieferung des Landkreises den Benutzerinnen vorlegen zu können.
Und was sind so Unterschiede von einem Kreisarchiv oder generell von kommunalen Archiven im Vergleich zu den größeren Landesarchiven oder sogar dem Bundesarchiv? Also gibt es da besondere Charakteristika oder besondere Anforderungen? vielleicht auch Chancen, die es anderswo so nicht gibt?
Also eine der größten Herausforderungen ist im Grunde genommen, wir sind eine kleine Einheit in einer großen Verwaltung, die ansonsten nichts mit Archiv zu tun hat. Und das ist, denke ich mal, die größte Herausforderung. Also wir müssen eigentlich immer wieder sagen, was machen wir denn da? Warum machen wir das? Und welchen Zweck hat das auch für die Verwaltung? Also das ist eigentlich der riesengroße Unterschied zu einem großen Landesarchiv oder auch Bundesarchiv, die eine Einheit sind, die nie, sage ich mal, ihren Kollegen erklären müssen, was sie denn dort tun, weil jeder weiß im Grunde genommen, von was sie reden. Das bedeutet also, wir müssen um unseren Haushalt kämpfen. Für uns ist Öffentlichkeitsarbeit absolut wichtig, dass wir nach außen wirken, dass die Verwaltung auch weiß, ach, es gibt ein Archiv, ach ja, das Archiv ist in der Öffentlichkeit präsent. Aha, das machen die und ja, dafür können wir denen vielleicht auch Geld geben. Also wir können nicht nur, sag ich mal, in unserem eigenen Umfeld wirken, sondern wir sind eigentlich, um gut zu sein und um erfolgreich zu sein, gezwungen, nach außen zu gehen. Nur die Außenwirkung bringt uns wieder die Anerkennung auch im Inneren der Verwaltung. Das ist so eins mit der größten oder die größte Herausforderung, denke ich, für ein kommunales Archiv. Die Chancen sind, wir können als Archivare alles machen. Die ganze Bandbreite der archivischen Arbeit, und die ist eben extrem vielfältig. Sie beginnt von archivischer Vorfeldarbeit, also wir bringen uns ein bei Einführung von DMS, jetzt gerade speziell bei elektronischer Aktenführung. Aber eben halt auch, wir können Akten bewerten, also wir gehen raus in die Kommunen, wir gucken, was ist überhaupt archivwürdig. Wir können oder wir müssen sie erschließen, wir machen sie also benutzbar, wir entwickeln Datenbänke. Ja, wir machen archivpädagogische Arbeit mit Schulklassen und versuchen uns da auch viel, viel mehr einzubringen.
Genau, und da passt das Gute natürlich, dass man als kleines Kommunalarchiv in Anführungsstrichen natürlich für seinen kleinen Sprengel zuständig ist, also für den Landkreis und für seine Kommunen. Wir haben jetzt nicht große Überlieferungen von irgendwelchen staatlichen Zentralbehörden, sondern wir sind auf unser kleines Gebiet beschränkt, mehr oder weniger. Und das kann man natürlich dann eben super für so eine Initiative nutzen, als Identifikationsanker, um ein kleines lokales Thema aufzugreifen, um dann eben mit Schulklassen daran weiter anzusetzen. Also ganz gut ist immer, wir haben auch viele Bauakten aus Eberswalde, wenn man einfach ja bekannte Baudenkmäler aus der Stadt nimmt und da einfach ein bisschen die Geschichte dekliniert. Die Kinder kennen das Gebäude, die fahren jeden Tag daran vorbei, hören ein bisschen zur Geschichte, das bettet man in das Allgemeine ein und schon haben die einen viel besseren Zugang zur Geschichte, einen viel direkteren, als in so manchem Geschichtslehrbuch drin steht. Bei uns hat man ja Geschichte zum Anfassen, eine historische Akte, die irgendwie um meinen Ort geht oder wie auch immer. Oder wenn man sogar noch einen Namen, wenn man das aus DDR-Zeiten irgendwas hat, irgendeinen Namen von bedeutenden Persönlichkeiten wiedererkennt, wenn man irgendeine persönliche Beziehung dazu hat. Das ist natürlich viel besser als irgendwelche abstrakten, großen geschichtlichen Entwicklungslinien danach zu ziehen. Sondern wenn man eben das im Lokalen zeigt, wie sich die allgemeine Geschichte vollzogen hat, da kann man als Kreisarchiv oder als Kommunalarchiv sehr gut ansetzen.
Genau, man kriegt die Leute auch eher. Also man kriegt die Schüler eben halt auch eher, wenn ich das Große, so wie Lukas gesagt hat, runterbreche und es wirklich greifbar mache.
Ja, sonst muss man ja oftmals erklären, warum soll ich eigentlich was über die Französische Revolution lernen? Was hat das denn mit mir zu tun? Sie haben es gerade schon kurz angesprochen, also auch digitale Akten kommt jetzt so oder zeichnet sich so langsam im Horizont ab. Generell Digitalisierung ist natürlich ein riesiges Thema in den Geschichtswissenschaften. Allgemein, im Archiv aber natürlich auch besonders, also Langzeitarchivierung, Digitalisierung von schon vorhandenen Quellen. Welche Aufgaben und Herausforderungen gibt es denn da im Kreisarchiv des 21. Jahrhunderts, sage ich mal?
Also in erster Linie natürlich die Veröffentlichung und die Online-Stellung unserer Erschließungsdaten. Das ist erstmal was ganz, ganz Wichtiges, aber da sind wir, glaube ich, schon relativ gut. Also unsere Bestände sind gut erschlossen und alle Erschließungsdaten sind im Grunde genommen auch online einsehbar. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist natürlich, dass wir schauen, dass wir Unterlagen oder dass wir Archivalien digitalisieren und auch online stellen. Damit haben wir auch zu Corona-Zeiten vor allen Dingen begonnen. Durch Fördermittel über das Wissenswandelprogramm konnten wir uns sozusagen eine Plattform aufbauen, die nennt sich Historischer Wahrnehmung Digital, wo wir vor allen Dingen Sachen von Schmidt, jetzt von Rudolf Schmidt aus seiner Sammlung veröffentlicht haben. Also einige Schriftenreihe haben wir dort veröffentlicht. Wir haben aber auch seinen Nachlass dort veröffentlicht und versuchen nun jedes Jahr muss ich jetzt auch mal dazu sagen, wie uns die finanziellen Mittel auch zur Verfügung stehen, dieses Portal immer mehr zu füllen. Und wir suchen da wirklich die Sachen raus, wo wir der Meinung sind, die können die Leute in erster Linie interessieren. Das sind nicht so viele Akten, das ist vieles aus unseren umfangreichen Sammlungen, aber auch aus unserer Bibliothek, die wir dort zur Verfügung stellen. Und das Dritte ist natürlich, wie gehen wir als Archivare mit den Herausforderungen überhaupt der Digitalisierung um? Noch ist es wirklich so, bei uns in der kommunalen Verwaltung wird noch viel analog, also wir haben natürlich Fachverfahren, mit denen Aufgaben erledigt werden, aber natürlich erhalten wir auch noch jeden Tag extrem viel Papier. Wir führen jetzt gerade ein Dokumentenmanagementsystem ein. Das bedeutet, es wird begonnen, Akten elektronisch zu führen, also richtige elektronische Akten. Bisher haben wir ja immer so ein hybrides Feld. Wir haben ein bisschen Papier, wir haben ein bisschen da. Das sind sicherlich auch Herausforderungen, die die Archivare haben müssen. Wie bewerte ich diese Unterlagen? Wie kann ich das in späteren Jahren überhaupt zugänglich machen? Haben wir dann wirklich elektronische Akten und ein gut gehendes DMS-System, ist es schon wieder alles ein bisschen besser. Wir werden uns natürlich als kommunales Archiv auch an den DAN anbinden und werden unsere elektronische Archivierung, so wir dann elektronische Akten haben, auch darüber hoffentlich erledigen können bzw. realisieren können. Aber das ist leider noch ein bisschen Zukunftsmusik. Also wir beginnen jetzt mit dem DMS-System und hoffen denn eigentlich? Also wir hoffen das auch in dem Sinne, weil wenn es nicht passiert, sind auch unsere Magazine, die wir jetzt haben, irgendwann voll wieder. Ne? Also sonst wird sich das Platzproblem in den Archiven nie wirklich erledigen können.
Genau, zu dieser elektronischen Archivierung gehört eben noch viel Vorbereitungsarbeit. Denn man muss jetzt zusammen erstmal entwickeln, in welchen Dateiformaten zum Beispiel speichere ich jetzt diese digitalen Akten. Denn wir reden hier davon, wir wollen irgendwelche elektronischen Unterlagen am besten für immer digital aufbewahren. Das ist bei einer Papierakte aus dem 18. Jahrhundert relativ einfach. Die verpacke ich vernünftig und sorge für ein stabiles Klima. Keiner kann mir garantieren, dass die PDF-Version in 150 Jahren noch zu öffnen ist auf einem wie auch immer gearteten Computer der Zukunft. Und das sind eben so eine Herausforderung, die wir eben zusammen angehen und da schließen wir uns eben als Verbund in Brandenburg zusammen, dass da die Archive zusammenarbeiten, um eben da für die Zukunft aufgestellt zu sein, um eben auch so eine Datenverluste eben zu vermeiden.
Genau, wichtig ist da vielleicht auch nochmal, dass wir nicht nur dieses eine Dokument und diese Akte, sondern eben halt auch den Verlauf der Akte, also das, was man, diese ganzen Metadaten, wer hat dagegen gezeichnet, wer hat das weitergeleitet, also das, was wir heute als Bearbeitungsvermerke auf dem Papierstück finden. Das müssen wir ja irgendwie elektronisch abbilden. Und das ist im Grunde genommen, neben vielen anderen Sachen, die Lukas jetzt schon gesagt hat, noch so ein Knackpunkt, dass das mitgeschrieben wird und vor allen Dingen wieder lesbar wird.
Ja, da kommt sicherlich noch einiges auf uns zu oder auf euch zu. Jetzt zum Abschluss nochmal eine ganz persönliche Frage, die wahrscheinlich auch immer wieder gestellt wird. Gibt es denn irgendwie so ein besonderes Lieblingsstück oder irgendwie eine besondere Akte, auf die man im Archiv gestoßen ist, irgendwie ein Highlight aus der Stadtgeschichte, wo man eine besondere Verbindung zu hat?
Also es gibt natürlich welche. Für mich sind es die Bürgerbücher der Stadt Eberswalde. Wir haben zwei Bürgerbücher, weil man daran vieles, vieles ablesen kann, woher die Leute gekommen sind, was sie für einen Beruf haben, weshalb sie sich niedergelassen haben. Aber insbesondere für mich ist es, wir haben eine Akte zur Wahl der Synagogengemeinde, weil, das wurde ja hier schon erwähnt, weil ich mich auch viel mit der jüdischen Geschichte der Stadt auseinandersetze. Und die geht eben halt wirklich bis zur Auflösung der jüdischen Gemeinde in Eberswalde und wo man dann gerade in den letzten Jahren die Dramatik der Entwicklung, also wie viele Leute sind deportiert worden oder sind eben halt auch aus Eberswalde weggezogen, man da wirklich gut nachvollziehen kann. Und deswegen ist es für mich eine der spannendsten Akten.
Ja, und wenn wir über schöne Akten reden, natürlich haben wir neben diesen schönen Bürgerbüchern auch diese sogenannten Privilegienbücher. Das muss man sich vorstellen, da wurde im 18. Jahrhundert im Prinzip alle städtischen Rechte nochmal schön abgeschrieben, dass man das immer repräsentativ vorzeigen konnte und eher wie eine Art Besitzstandswahrung. Also das sind sehr beeindruckende, prächtige, große Bücher, wo sämtliche Rechte der Stadt aufgeführt wurden. Und ansonsten muss ich sagen, bin ich im Archiv immer wieder überrascht, was man doch alles irgendwie in seinen Magazinen hat. Also wir kriegen ja auch viele Anfragen und dann fängt man an zu recherchieren. Klar, ich kenne selber auch nicht alle Akten, die wir da haben, ohne Frage. Und ich bin dann jedes Mal überrascht, ach, dazu haben wir doch was. Oder die Frage kann man doch damit beantworten. Und dann hier hat man wieder einen kleinen Anhaltspunkt. Also man findet irgendwie doch zu allem etwas und kann dann weitermachen. Das ist eigentlich das Schöne im Archiv, wenn man doch irgendwie immer aussagekräftig ist.
Und dann hängt es ja ein bisschen davon ab, welche interessanten Nutzerfragen von außen rankommen.
Genau, da lernt man immer wieder Neues auch selber dazu.
Und manchmal wundern wir uns auch, was für Fragen wir auch beantworten können.
Ja, super. Vielen Dank schon mal für diesen Überblick. Ganz zum Abschluss natürlich noch die Frage, wir haben schon einiges zwischendurch mal erwähnt, aber wenn sich unsere Zuhörer jetzt noch ein bisschen weiter mit der Stadtgeschichte von Eberswalde beschäftigen wollen oder sich vielleicht sogar auf einen eigenen Besuch jetzt im Kreisarchiv vorbereiten möchten, welche Literaturempfehlungen oder sonstigen Angebote gibt es denn da noch?
In erster Linie unser vierter Band der Wahrnehmer historischen Forschung, nämlich der widmet sich nur der Stadtgeschichte. Eberswalde, eine Stadtgeschichte, ist im letzten Jahr herausgekommen, ist ein Gemeinschaftswerk mit der Brandenburgischen Historischen Kommission und dem Museum der Stadt Eberswalde und uns natürlich als Kreisarchiv. Erwähnt hatten wir schon die Schmidtschen Bände, die beiden Bände der Stadtgeschichte.
Genau, und ansonsten gibt es noch verschiedene andere Publikationen aus den letzten Jahren, zum Beispiel der Städteatlas Eberswalde, auch ein ganz spannendes Projekt, wo man anhand von Karten sieht, wie diese Stadt eben immer größer wird, wie die einzelnen Siedlungskerne mit den Industrien zusammenwachsen. Und dann, ja, ein Klassiker schon von Ilona Rohowski, die sogenannte Denkmaltopographie aus den 90er Jahren, die einen sehr schönen Überblick über die Stadtgeschichte und eben die verschiedenen Denkmale, also denkmalgeschützten Häuser in der Stadt liefert. Ja, und ansonsten, wenn man noch ein bisschen über den Tellerrand blicken möchte, natürlich unsere Schriftenreihe vom Kreisarchiv, wo wir uns eben mit dem Landkreis beschäftigen. Einmal generell mit Verwaltung und Landräten, auch ganz spannend, diese Persönlichkeiten. Und dann ein Rundumschlag, so könnte man das sagen, mit der Kreiskunde, ein großes Buch auch geworden. Ja, und wie gesagt, in der Schriftenreihe ist ja auch meine kleine Studie zu Eberswalde in der Franzosenzeit erschienen. Das ist so ein Spezialthema. Also es sind wirklich nur ein paar Jahre, die da behandelt werden. Aber so kann man eben immer weiter eintauchen in die Geschichte.
Ja, und ansonsten gerne auch auf unsere Internetseite schauen. Da haben wir die Verlinkung zu unseren Datenbänken, also wo wir praktisch mit unseren Erschließungsdaten präsent sind, also Findbuchnet und Deutsche Digitale Bibliothek. Aber man kommt auch auf unsere Plattform Historischer Wahrnehmung Digital. Man kann auch die Datenbank zu jüdischen Personen einsehen. Also gerne.
Ja, vielen Dank also für diesen schnellen, aber doch fundierten Überblick über die Stadtgeschichte von Eberswalde und genauso auch den Einblick in die Arbeit in einem kleinen, aber feinen Kreisarchiv. Und jetzt kann man eigentlich nur noch sagen, nichts wie los. Man möge sich auf das Material stürzen und selbst anfangen zu forschen. Ja, damit wären wir am Ende unserer heutigen Folge. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich.
Danke.
Ja, vielen Dank. Auch. Wir haben uns auch zu danken.
Wenn Sie sonst mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie gerne auf unserer Website www.hico-berlin.de oder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten bedanke ich mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe von HicoPod. Bleiben Sie uns verbunden und hören Sie wieder rein.